Vorbemerkung vorneweg, bevor es losgeht. Ich bin so frech und frei und sag einfach du, weil es so schön persönlich ist. Die Kinder bleiben einfach heute hier. Wir reden über Ehe, da gehören die mit dazu. Nein, Quatsch, die Kinder, ja. Kommt da noch eine Ansage dazu? Macht da noch jemand irgendwie so? Alles gut? Ihr wisst alle Bescheid, das ist super. Sollte sich jemand auf den Schlips getreten fühlen, dann darf er mir gerne hinterher einfach gegen das Schienbein treten. Das ist voll okay, ich halte das aus. Also wegen des Du's meine ich, genau. Gemeinsam sind wir stark, wie ihre, da haben wir schon wieder, ne, wie deine Ehe oder wie eure Ehe zu einer starken Einheit wird. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo man bestimmt mehr als 25 Minuten gebrauchen könnte, um das so umfassend zu erklären. Aber ich möchte so ein paar Sachen einfach rausgreifen. Die Predigt hat zwei Teile und jetzt im ersten Teil möchte ich ganz kurz einfach auf diese fünf Sprachen der Liebe zu sprechen kommen. Die kennt ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr das Buch gelesen. Das gibt es ja auch für Menschen wie mich als Wenigleser-Ausgabe mit ganz vielen Bildchen zum Angucken und so. Finde ich total klasse, hat mir meine Frau mal geschenkt. Gibt es auch als Hörbuch und so weiter. Jetzt überlegt ihr, warum meine Frau mir das Buch geschenkt hat, ne? Ja. Die fünf Sprachen der Liebe. Also, es gibt so mehr oder weniger diese fünf Sprachen. Die heißen Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Zeit nur für dich, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Also, jeder Mensch hat so seine Muttersprache der Liebe. Für den einen ist es eher dieser, für jemand anders eher jene. Meine Frau spricht mehr Portugiesisch, ich spreche besser Deutsch als sie. Und gemeinsam küssen wir einfach und verstehen uns dann auch ganz gut. Aber bei der Sprache der Liebe ist es ganz ähnlich. Ja, es gibt unterschiedliche Sprachen. Es ist gut, wenn man die andere, also die Sprache des anderen auch einigermaßen versteht, vielleicht sogar auch spricht, damit die Kommunikation gelingt. Schauen wir ganz kurz an. Lob und Anerkennung, das ist übrigens unter anderem die Sprache, die ich gerne höre. Ich liebe es, wenn meine Frau kommt und sagt, Mensch, danke, dass du die Küche aufgeräumt hast oder die Wäsche runtergebracht hast oder danke, dass du auch mal die Windeln gewechselt hast oder was auch immer. Mir tut es gut, ja, wenn meine Frau mich lobt oder mir Anerkennung bringt. Das pinselt so ein bisschen meine Seele und zaubert ein Lächeln in mein Gesicht. Ich mag das mit dem Lob und Anerkennung. Die Herausforderung allein schon bei dieser ersten Sprache sind die ganzen Dialekte. Also für meine Frau zum Beispiel war es sehr schwierig, nach Deutschland zu kommen und dann zu merken, dass die Leute in Ostfriesland so viel anders sprechen als die in Bayern. Und trotzdem ist es irgendwie deutsch. Als sie bei ihrer ersten Patientin war, als Physiotherapeutin, die dann gesagt hat im Altenheim, mein Mann kommt nimmer, sagte meine Frau, das ist aber toll. Und ihre Chefin stand noch daneben und sagte, das ist nicht toll. Wieso? Der kommt doch immer. Nee, der kommt nicht immer, der kommt nimmer. Das ist ein Unterschied. Genau, und das war nicht so leicht. Das ist das mit den Dialekten und so. Bei Lob und Anerkennung zum Beispiel, ein Dialekt könnte sein, Komplimente zu machen. Ein anderer Ermutigung oder fröhliche, freundliche, höfliche Worte zu sprechen. Das sind alles so ganz unterschiedliche Nuancen, so ein bisschen, die aber alle so dazugehören. Also wichtig ist, die Muttersprache zu kennen und vielleicht sich ein wenig mit den Dialekten zu beschäftigen und zu gucken, boah, welche Sprache spreche ich, welche Sprache spricht der Mensch an meiner Seite. Das zweite, Zweisamkeit, Zeit nur für dich, das ist die Sprache meiner Frau, die leider oft zu kurz kommt, weil ich so ein Chaot bin und weil ich so viel unterwegs bin und weil ich so viele Dinge tue und noch mehr gerne tun würde. Und meine Frau zwischendurch immer mal sagt, Moment einmal, ich bin auch da. Und meine Sprache der Liebe, also sagt sie nicht so deutlich, aber ich höre es in ihrem Blick, meine Sprache der Liebe ist Zeit miteinander zu haben. Und einfach mal gemütlich zusammen auf dem Sofa zu sitzen oder rauszugehen, eine Runde spazieren zu gehen, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Statt die ganze Zeit nur nebeneinander herzuleben, wirklich miteinander Dinge zu tun. Mein Tipp, wenn das eure Sprache der Liebe ist, dann lebt das so. Also guckt, dass ihr Zeit wirklich miteinander verbringt, vielleicht auch wirklich ganz regelmäßig Zeit einplant und sagt, hey, dieser Tag, das ist unser Tag, den wollen wir festhalten, den wollen wir miteinander feiern, da wollen wir Zeit füreinander haben und da legen wir uns sonst auch keine Termine rein oder zumindest an diesen Abend oder wie auch immer. Und was ihr in dieser Zeit machen könnt, ihr könnt miteinander einfach mal euch in die Augen schauen und reden, was euch auf der Seele liegt. Das ist immer ganz gut. Einfach mal erzählen, wie es euch gerade geht, was euch beschäftigt und bewegt. Oder meine Frau und ich zum Beispiel, wir gucken gern einfach mal einen guten Film miteinander. Das ist auch mal ganz schön. Montagsabends ist immer mein Feierabend. Dann hole ich am Tag irgendwie so 3, 4, 5 Sorten unterschiedliche Käse und ein leckeres Baguette. Und dann sitzen wir montagsabends, wenn die Kinder weg sind, also im Bett, gemütlich zusammen im Wohnzimmer, genießen ein bisschen Käse mit einem dunkelroten Erfrischungsgetränk dazu und schauen einen guten Film. Ja? Gute Filme für Paare zum Beispiel sind momentan War Room und Fireproof. Nur die Titel sind Englisch, es gibt ihn auch auf Deutsch. Genau, also Empfehlung, War Room oder Fireproof mal zu schauen. Auf dem Film Fireproof basiert übrigens das Buch 40 Tage Liebe wagen. Auch ein gutes, richtig gutes Buch. Also genau, vielen Dank für die Zustimmung. Tut euch das nicht an, sondern zugute, dieses Buch. So, Aufmerksamkeit gehört auch dazu, genau. Und Sprache Nummer 3, Geschenke, die von Herzen kommen, diese Sprache spreche ich sehr gerne. Ich schenke meiner Frau sehr gerne Sachen. Das Doofe ist, es ist nicht immer die Sprache, die bei ihr ankommt. Ja, bei ihr kommt am besten diese Sprache an Zeit für sie. Die kann ich aber nicht dadurch ausgleichen, wenn ich ihr ständig nur Geschenke schenke. Das kommt dann bei ihr nicht so an. Ich freue mich zwar über Dinge, die ich ihr schenke, weil ich ihr gerne ständig irgendwas schenke, aber für sie wäre es viel schöner, einfacher, wenn ich einfach mal sagen würde, die Zeit, die ich brauche, um irgendwas für sie zu besorgen, mich mal mit ihr hinzusetzen. Das sind so die Herausforderungen, ne? Zu gucken, welche Sprache spreche ich, aber welche Sprache versteht mein Partner, meine Frau in dem Fall am besten. Also nicht nur einfach Geschenke schenken und denken, damit habe ich doch alles getan, sie weiß doch, dass ich sie liebe. Und trotzdem, wenn es deine Sprache ist, dann tu das, wir kommen da gleich nochmal drauf, übrigens auf die Geschenke, da sagt Volker gleich was dazu. Das vierte, Hilfsbereitschaft, einfach wirklich mal Sachen abzunehmen. Übrigens, dafür tut's gut, wenn man auch mal dann sagt, was man sich wünscht. Und nicht nur immer hofft, dass der Partner merkt, was man gerne hätte, dass er tut. Sondern wenn man einfach sagt, Mensch, ich wäre so froh, wenn du mal das oder jenes machen würdest. Das würde mir echt gut tun, wäre mir eine Hilfe. Also rede darüber und nehmt euch gegenseitig Dinge ab. Und da Mut zu haben, nicht so ein Macho zu sein, das finde ich ganz wichtig. Also nicht so ein klassisches Rollenverständnis allein zu haben, so die Frau hat die Kinder und alles andere, was dazugehört, und der Mann hat sein Auto oder so und seine Arbeit, das ist ein bisschen wenig. Sondern da miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Mensch, ich wäre so froh, wenn du auch mal. So, mein Papa sagt immer zu mir, du hast schon 100% mehr Windeln gewechselt als ich. Weil mein Papa hat nie eine Windel gewechselt. So, und egal wie viele Windeln ich wechsle, es ist auf alle Fälle 100% mehr als er. By the way, ich liebe meinen Papa und es ist der beste Papa auf der Welt. Genau, und ich habe sehr, sehr viel Gutes von ihm gelernt. Das fünfte ist Zärtlichkeit. Da würde ich jetzt gerne noch länger drüber reden, aber die Zeit für den ersten Teil ist rum. Nee, aber Zärtlichkeit könnt ihr euch vorstellen. Der Ton macht die Musik, bedeutet für mich, die Art und Weise, wie ihr euch berührt, sagt, was sich dahinter verbirgt. Also auch eine Berührung kann sich anfühlen wie ein Schlag, auch wenn es kein Schlag war. Aber Zärtlichkeit ist sehr, sehr wichtig, weil wir Menschen das brauchen. Für mich ist das tiefste Gefühl dessen, dass ich wertgeschätzt, dass ich angenommen, dass ich geliebt bin, wenn meine Frau mir den Rücken krault. Das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Mein Papa war das immer, der, wenn er mal zu Hause war, der war sehr viel unterwegs wegen der Arbeit, aber wenn er da war, dann durfte ich auf seinem Schoß sitzen und dann hat er mir den Rücken gekrault. Und das ist bis heute mein tiefstes Gefühl von liebevoller Zuneigung. wenn ich neben meiner Frau sitze und sie krault mir den Rücken. Und Zärtlichkeit ist was ganz arg Wichtiges. So, diese fünf Dinger, die lassen wir einfach kurz hier vorne stehen, während jetzt ein kreativer Teil kommt und ihr dürft dabei mal drüber nachdenken, was ist eigentlich meine Sprache?
Zwei. Das war ein guter Tipp von dir am Anfang. Lebe, was du predigst. Für euch gilt jetzt, lebe, was du hörst. Und ihr dürft jetzt erstmal alle aufstehen. Steht mal alle auf. Das ist jetzt schon mal eine gute Voraussetzung. Und geht mal einfach alle raus hier aus euren Stuhl rein hier. Dann seid ihr schon mal in Bewegung. Und jetzt könnt ihr mal drüber nachdenken, was ihr jetzt umsetzen wollt. Denn jetzt gibt's die Möglichkeit, dass ihr diejenigen, die ihren Partner dabei haben oder die an ihren Partner denken, die ihren Partner zu Hause haben, ihr könnt mal überlegen, was ihr eurem Partner Gutes tun wollt. Ihr könnt hier einen Saft zubereiten. Da gibt's Kokosmilch und unterschiedliche Säfte. Ihr könnt hinten ein kleines Blumengesteck machen, hinten links. Ihr könnt hinten rechts einen Joghurt mixen oder ihr könnt hier vorne auf der rechten Seite neben der Bühne eine kleine Karte schreiben. Wenn ihr Single seid, dann könnt ihr natürlich genauso von den Menschen, an den ihr gerade denkt, das kann eure Eltern sein oder Großeltern oder Kinder oder sonst irgendjemand, an den ihr gerade denkt, dann könnt ihr dem etwas Gutes tun. Dieser Mensch muss ja nicht gerade heute hier sein, er kann ja vielleicht auch zu Hause irgendwo sein. Dann macht es für irgendjemand, den ihr gerade im Blick habt. Schreibt vielleicht eure besten Freundin, besten Freund, Nachbarn oder sonst jemand eine kleine Karte oder bringt einen Blumenstrauß mit. Ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit. Es geht los. Geht einfach an die Tische. Macht irgendwas Kreatives für irgendjemand, dem ihr jetzt was Gutes tut. Habt vielleicht die fünf Punkte im Blick. Was wäre es gerade, was ihr auf dem Herzen habt? Okay, ihr habt jetzt Zeit. Es wird aktiv, kreativ.
Wie ihre Ehe zu einer starken Einheit wird. Es kommen jetzt nochmal so 7 Punkte ungefähr, wo du sagen könntest, boah, ich lehne mich jetzt zurück, weil eigentlich betrifft mich das Thema noch nicht oder gar nicht oder so, weil ich habe ja keine Ehe. Ich mache dir ganz viel Mut, ganz gut zuzuhören. Florian hat mich vorhin gefragt, was würde deine Frau denn predigen? Ich habe tatsächlich letzte Woche schon mal mit ihr über das Thema gesprochen. Und dann sagte sie, es fängt ja eigentlich damit an, dass ich als Single weiß, wie Gott sich Ehe vorstellt und wie Gott mich auch vorbereitet auf Ehe und auf Familienleben und so. Und vielleicht ist es ein Stück Vorbereitung. Ganz am Ende möchte ich gerne, wenn ich den Sack dann nachher zubinde, so in einer Stunde ungefähr, dann nochmal das ein bisschen zuspitzen und nochmal deutlich machen, dass es das Ganze, was ich jetzt dann sage in der nächsten Zeit, ja, aber nicht nur für Ehepaare gilt, sondern auch einfach für dich in deinem Leben. Genau. Der erste Punkt ist eine heilige Entscheidung. Es gibt manche Dinge in meinem Leben, die sind eine heilige Entscheidung. Heilig heißt ja so viel wie ausgesondert, also was ganz Besonderes, ausgesondert für Gott eigentlich. Und es gibt so ein paar Dinge in meinem Leben, die sind heilig. Und da denke ich nicht ständig wieder neu drüber nach und muss da eine neue Entscheidung treffen und überlegen und so. Ich weiß nicht, was ist man denn? Ist man hier Klubber oder ist man hier Führer oder was ist man hier? Nur Club. Gut. Das ist so eine heilige Entscheidung, die man so trifft. Ja? Die trifft man nicht ständig wieder neu, je nach dem Ergebnis oder so. Sondern da bleibt man einfach dabei. Ja? Es gibt so ein paar heilige Entscheidungen. Meine zum Beispiel, das ist ja auch das Gleiche, wenn man essen geht. Ne? Da guckst du dir diese ganze Speisekarte an, dabei weißt du schon genau, du nimmst immer die Salami-Schinken-Pizza. Das ist für mich so eine heilige Entscheidung. Ja? Wenn ich, montags ist unser Pizzatag, also montags gibt es immer Pizza bei uns zu Hause. Käse. Ja, gehört auch dazu. Ist richtig, genau. Aber da denke ich nicht jedes Mal neu drüber nach, sondern ich weiß genau, welche Pizza ich kaufe. Genau, ich darf das hier nicht so laut sagen, weil ich kriege von denen ja, also ist ja Schleichwerbung und so. Aber da überlege ich nicht jeden Montag neu, welche Marke soll es denn sein. Sondern da weiß ich, ich kaufe die, weil die schmeckt mir, die mag mein Backofen und ich mag die und alles gut. Das sind so ein paar Sachen, die sind aber eine heilige Entscheidung, da muss ich nicht ständig neu drüber nachdenken. Und das Gleiche ist natürlich auch die Entscheidung für meine Frau. Da muss ich nicht ständig die Ausschau halten, gucken, ob kommt da noch jemand Besseres. Oder so ein Blödsinn. Wenn ich Ehegespräche führe, als Jugendpastor kommt das ja auch jedes Jahr immer wieder vor, Gott sei Dank, dass ich Hochzeiten machen darf, dann spreche ich mit denen immer über das Trauversprechen mit den Paaren und sage, hey, übrigens, bei mir gibt es keine Trauung im Sinne von, sag vielleicht oder so. Nein, du sagst ja. Und du sagst auch nicht so lange, wie es gut geht. Sondern du sagst, bis dass der Tod uns scheidet, beziehungsweise solange wir leben. Das klingt ein bisschen netter. Und andere Hochzeiten, da lasse ich mich nicht drauf ein, die will ich nicht schließen. Weil das für mich eine heilige Entscheidung ist, die ich da treffe. Und wo ich nicht ständig wieder neu herausgefordert sein muss, drüber nachzudenken oder wie auch immer. Sondern wo ich sage, ja, das will ich. Ich entscheide mich für diesen Menschen. Und das ist für mich schon mal so die Basis einer starken Ehe. Zu wissen, das ist das Fundament, darauf gründen wir, ne, letztlich, dass wir uns dieses Versprechen gegeben haben, wir wollen so miteinander leben. Und das stellen wir nicht in Frage und da denken wir nicht ständig neu drüber nach und überlegen, was wir wohl nochmal dran ändern oder so, sondern diese Entscheidung steht und da stehen wir dazu und das halten wir fest. Das Zweite, Liebe buchstabiert man Z-E-I-T. Also, wenn ich möchte, dass meine Ehe eine starke Ehe ist, dann muss ich sie genauso buchstabieren. Z-E-I-T. Wir haben zu Hause einen Fitnessraum und ich habe neulich mal zu meiner Frau gesagt, boah, ich war letzte Woche wieder mal drin und sagt meine Frau, ja, ich habe gesehen, die Wand ist gestrichen. So, genau. Sie hatte auch recht, ich war tatsächlich auch zum Wandstreichen da drin, aber ich habe es auch wieder mal geschafft, endlich da drin Sport zu machen. Wenn ich will, dass ich stark werde, dann muss ich Zeit investieren. Dann kann ich nicht einfach nur sagen, ich habe einen Fitnessraum. Wenn ich eine starke Ehe will, dann reicht es nicht, wenn ich sage, ich habe eine Frau. Sondern dann muss ich da auch Zeit investieren. Dann muss ich ja da am besten regelmäßig mich dahinter klemmen, dass da auch irgendwie was wächst, sage ich mal, ja, an Beziehung, an Stärke, an Tiefe, dass unsere Beziehung dazu gewinnt, dass unsere Ehe eben stark wird, dafür muss ich investieren. Das geschieht nicht einfach so. Dadurch, dass ich einen Fitnessraum habe, das heißt nur lange nicht, dass ich einen Oberarm von 40 cm habe oder so, nur weil ich einen Fitnessraum habe, sondern ich muss dann auch was damit tun. Ich muss mich da investieren, ich muss mich da einsetzen. Und letztlich nicht nur nebeneinander herleben, sondern wirklich miteinander. Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei einer Uhr. Ja, wenn der kleine und der große Zeiger immer nur nebeneinander herlaufen, weil sie zu einer Uhr gehören, dann erfüllen die trotzdem nicht das, wozu sie eigentlich da sind. Sondern die müssen schon miteinander in Bewegung sein. Und nicht nur immer nebeneinander her. Und so ist es in der Ehe auch. Wenn wir einfach nur nebeneinander herlaufen, dann ist das nicht die Zeit oder dann ist es nicht der Segen, der da drauf liegen könnte, wenn wir lernen, wie wir miteinander funktionieren, wie wir miteinander Ehe gestalten und unser Leben leben. Es sind lauter kurze Punkte, die kommen aber nachher nochmal, damit man es nicht vergisst. Das Dritte ist, Muskelwachstum geschieht durch Wiederholungen. Wir sind ja bei dem Thema stark werden oder wie kann etwas stark werden. Und für mich als Sportler, ne, das ist natürlich so ein Thema, was mich auch selber begeistert und was mir einfach Spaß macht, darüber nachzudenken, wie kann ich stark werden. Und ich möchte es gerne einfach nochmal mit diesem Bild machen. Ich komme nochmal von dem Fitnessraum her. Also wenn ich möchte, dass der Bizeps wächst zum Beispiel, dann reicht es nicht, wenn ich einmal so ein Ding hochhebe und sage, wow, cool, ja, fühlt sich gut an, sondern ich muss das immer und immer wieder tun. Ja, also wenn ich Muskel aufbauen möchte zum Beispiel, da gibt es ganz viele unterschiedliche Theorien drüber und so, aber eine ist eben, dass ich mit einem Maximalgewicht trainiere und dann 3 Serien à 8 Wiederholungen mache. Das bedeutet, wenn ich weiß, okay, ich kann irgendwie 10 Kilo heben, dann versuche ich 12 Kilo 8-mal zu heben. Ja, bei den letzten 3 Wiederholungen tut es vielleicht schon ein bisschen weh, aber das ist wichtig. So, dann mache ich eine kurze Pause und dann kommt der 2. Satz. Und da steigere ich vielleicht nochmal das Gewicht ein bisschen und beim 3. Satz nehme ich es wieder ein bisschen runter und so und nach ein paar Wochen merke ich, wie die Kraft steigt und wie ich dann ein bisschen mehr Kilo draufpacken kann und so. In der Ehe bedeutet es für mich, ich habe nicht nur damals vom Altar meiner Frau gesagt, dass ich sie liebe. Und jetzt weiß sie es ja, habe es ihr ja gesagt. Sondern ich wiederhole das möglichst oft, weil das meine Ehe stark macht, weil meiner Frau das gut tut und mir aber auch. Ich weiß nicht, wie oft du deiner Frau am Tag sagst, ich liebe dich. Aber ich finde diese Wiederholung total wichtig. Du könntest natürlich sagen, jetzt habe ich das oft genug gemacht, jetzt kann ich das, jetzt weiß ich das. Und ich komme zurück zu meiner Hantel. Aber wenn ich das in 3 Wochen wieder versuche, merke ich, wie schwer dieses blöde Ding ist. Ich bin bei meiner Hantel, ne? Jetzt nichts verwechseln hier. Ja? Das bedeutet, in meiner Ehe möchte ich nicht einfach nur 3 Wochen lang das mal sein lassen, weil ich sage, ich habe jetzt gar keine Zeit dafür oder so und dann in 3 Wochen fange ich wieder an zu sagen, ich liebe dich oder so. Nee, ich mache das jeden Tag, weil mir das wichtig ist. Mein Ziel ist, dass meine Kinder, meine Frau jeden Tag einen Kuss von mir kriegen. Ich will nicht, dass meine Tochter irgendwann anfängt, sich den Kuss irgendwo anders zu suchen, weil sie sich danach sehnt. Sondern ich will, dass meine Kinder, meine Frau wissen, sie sind mega geliebt. Und sie sind das Wichtigste und Wertvollste in meinem Leben. Und das kriege ich nur dadurch hin, dass ich es ihnen zeige, dass ich es ihnen sage und dass ich es ihnen vorlebe und mit ihnen so gestalte. Und deswegen, ja, Muskelwachstum geschieht durch Wiederholungen. Übrigens hat das auch was mit dem zu tun, wem oder was ich Beachtung schenke. Also es gibt ja ganz lustige Fotos immer von Menschen, die ganz viel doll trainieren. Aber wenn man die im Profil sieht, sieht man den Bauch. Das ist echt gemein. Und das ist bei mir leider übrigens auch so. Also so ohne Jackett und im bloßen T-Shirt sieht das vielleicht ganz cool aus. Bis hier. Und dann merkt man, dass ich dem vielleicht mehr Beachtung schenke als dem Bauch. Und das ist in der Ehe vielleicht auch so. Guckt bitte, dass ihr nicht nur das eine im Blick habt. Stichwort die 5 Sprachen der Liebe oder so. Ne? Nur die eine Sprache oder so. So ein bisschen mehr im Blick haben. Also zu gucken, wem schenke ich oder wie schenke ich Beachtung. Ja, natürlich hat der Bauch ganz viel mit Ernährung zu tun, ja, und nicht nur mit Training und so weiter und auch mit Veranlagung, aber die Eltern sind nicht immer an allem schuld. Also deswegen zu gucken, ja, mit Stichwort stark werden oder Muskelaufbau, das ist ein ganzheitliches Ding. Da muss ich auf ganz viele Faktoren Acht geben. Und in der Ehe ist es ganz genauso. Immer nur zu sagen, ich liebe dich, ist ganz wichtig und wertvoll, aber es ist nicht alles. Aber es ist ein ganz wichtiger Teil. Das andere ist ein klares Ziel. Ich habe mir mal als Ziel gesetzt, ich möchte gerne der beste Freund meiner Frau werden. Das ist gar nicht so einfach, ja, weil ich Mann bin und sie Frau und so. Und eine Frau braucht auch eine beste Freundin, weil die sie einfach viel besser verstehen kann als ich. Das hat was damit zu tun, dass ich ein Mann bin. Aber trotzdem ist es mein Ziel, dass ich ihr bester Freund werde. Das bedeutet, dass ich mir Zeit nehme für sie, dass ich bereit bin, mit ihr zu reden über alles Mögliche. Gestern Abend kam sie erst nach Hause, sie war das Wochenende auf einer Schulung und kam, ich glaube, um 11 heim. Da saß ich gerade hier an der Präsentation, die ihr gerade anschaut. Und dann habe ich einfach eine Pause gemacht, weil ich gesagt habe, nee, jetzt natürlich brauche ich die morgen früh fertig, die Präsentation, aber jetzt kommt meine Frau gerade nach Hause und jetzt sind wir beste Freunde. Und jetzt ist es wichtig, erstmal zu hören, wie ging es dir? Was hast du gelernt, was hast du erlebt, wie war es mit den Kollegen und so weiter, und sich dafür Zeit zu nehmen, weil das einfach wichtig ist. Ich will dieses Ziel gerne erreichen, also muss ich für dieses Ziel etwas tun. Was ist das Ziel deiner Ehe? Ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns die ersten 5 Jahre, ich sage das mal so salopp, keine Kinder geschenkt hat, weil ich meine Frau geheiratet habe, nicht damit ich Vater werde, sondern weil ich mich nach meiner Frau gesehnt habe. Ich habe sie geheiratet, damit wir eine Ehe haben. Nicht damit wir das Bild einer Familie erfüllen oder so, sondern weil ich mich danach gesehnt habe, dass diese Frau an meiner Seite steht und wir gemeinsam alt werden. Und dass Gott uns Kinder geschenkt hat, ist ein Geschenk, das ist eine Gnade, hat auch was mit unserer Geschichte zu tun und so, die nicht immer ganz einfach und herausfordernd war, sondern herausfordernd war, aber wo wir sehr dankbar sind, wie Gott uns da geführt hat. Und wir heute staunen dürfen über die Kinder. Aber nochmal, es geht in der ersten Linie darum, dass wir unsere Ehe leben. nicht unsere Familie. Die Familie kommt dann noch dazu und das ist ein ganz tolles Geschenk, aber wir müssen auch Acht haben auf uns, auf unsere Ehe und dafür ein klares Ziel haben. Deswegen nochmal die Frage, was ist dein Ziel der Ehe? Ein anderer Punkt ist, Treue groß zu schreiben. Wenn ich will, dass meine Ehe eine starke Ehe ist, dass sie widerstandsfähig ist gegen alle möglichen Stürme und Schwierigkeiten dieser Zeit, dann muss ich Treue groß schreiben. Und das Schwierige ist, dass ich als Mensch das nicht immer so gut kann. Also ich von mir aus bin ziemlich begrenzt. Übrigens sind wir alle sehr, sehr begrenzt als Menschen. Und gerade bei dem Thema Treue, glaube ich, sind wir an manchen Stellen ganz schön herausgefordert. Aber wenn ich möchte, dass meine Ehe eine starke Ehe ist, wenn ich dazu gewinnen will an Tiefe, an Stärke, dann muss ich das Wort Treue großschreiben. Meine Frau ist Brasilianerin und sie ist mega eifersüchtig. Das weiß sie auch und das weiß ich auch. Und es ist für mich aber auch sehr, sehr gut, weil mir das hilft, immer wieder dieses Wort Treue zu buchstabieren. Für mich als Mann ist es eine Herausforderung, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und eine hübsche Frau sehe, mich nicht umzudrehen, sondern nach vorne zu schauen. Aber ich bin ein begrenzter Mensch. Meine Blicke sind übrigens auch begrenzt. In dem Moment, wo ich im Rückspiegel schaue oder so, kann ich nicht nach vorne schauen. In dem Moment, wo ich einer anderen Frau hinterher schaue, kann ich nicht meine Frau ansehen, weil meine Blicke begrenzt sind. In dem Moment, wo ich Dummzeug labere, kann ich nicht Worte des Segens sprechen, weil das nicht gleichzeitig geht. Meine Worte sind begrenzt. Und mein Wunsch ist, dass wir uns das zu Herzen nehmen und dass wir begreifen, hey, wenn ich Treue nicht groß schreibe, dann werde ich immer wieder Kämpfe austragen müssen und so weiter, die wirklich Kämpfe sind und die aufgrund einer Niederlage basieren, nämlich auf der Niederlage, ich konnte Treue nicht groß schreiben. Also sprich, wenn ich einer Frau hinterher gucke und meine Frau diskutiert mit mir, hat sie recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn sie mich dabei erwischt, dann, was sehr, sehr gut ist, weil es so heilsam ist und so ermutigend und so hilfreich ist, dann schleift sie mich und dann fördert sie mich, wieder neu das durchzubuchstabieren und zu lernen, hey, lass das mal groß schreiben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Treue wegzukicken. Und da sind wir als Menschen sehr, sehr herausgefordert zu sagen, nee, ich will meiner Frau treu sein. Ich will meinem Partner, ich will meinem Ehepartner, ich will den Menschen an meiner Seite, ich will ihm treu sein. Ich sage meinen jungen Leuten immer, hey, wenn ihr euch verliebt, dann prüft bitte, ob der andere Jesus lieb hat. Weil ich glaube, dass das eine der Dinge ist, die wir von Jesus lernen können. Es gibt so ein paar Dinge, wenn ich Jesus nicht habe, dann würden mir die noch schwerer fallen, die zu lernen, wie zum Beispiel Treue oder Vergebung. Das sind so Dinge, wenn ich Jesus nicht immer noch mehr lieb gewinnen würde, dann würde ich da vielleicht auch anders leben, weil mich das nicht prägen würde. Das würde mich nicht berühren. Aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich das von ihm abschauen und dann kann ich das von ihm lernen, was es bedeutet, treu zu sein. Weil wenn Gott dich anschaut, dann schaut er nicht gleichzeitig woanders hin, sondern er schaut dich an. Und zwar ganz liebevoll und ganz barmherzig. Und wenn Gott sagt, ich vergebe dir, dann hält er dir das im nächsten Streit nicht wieder vor, sondern es ist vergeben. Und das sind so Dinge, die kann ich von Jesus lernen. Und da wünsche ich mir, dass wir wirklich so mit Gott unterwegs sind und dass wir von ihm zum Beispiel eben auch Treue lernen. Der nächste Punkt ist, streiten, lernen in Klammern, weil manchmal kann man ja noch nicht streiten, da muss man es erst noch lernen. Aber streiten ist so wichtig. Ich habe mal gehört, in einer Ehe, in der nicht gestritten wird, wird mindestens einer unterdrückt. Und das ist nicht gut. Man muss in der Ehe streiten können. Als meine Frau und ich uns kennengelernt haben und dann so überlegt haben, was ist uns wichtig, wenn wir mal heiraten und so, Das war alles noch auf Portugiesisch, weil damals sprach sie noch kein Wort Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ich finde es wichtig und habe dann das Wort discutir verwendet, weil es streiten bedeutet im Portugiesischen. Aber im Portugiesischen ist discutir gleich, das ist schon eine ernsthafte Auseinandersetzung. Und ich habe gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass wir die Ehe auch mal richtig. Ja? Und sie war total erschrocken, sagte, was, wirklich? Und dann mussten wir erstmal das Wort definieren, was es für mich bedeutet und wie ich das verstehe und so. Und dann kam irgendwann unser erster Streit. Und meine Frau mit ihrem Temperament hat volle Kanne losgelegt, wie sie das gewohnt ist, in Portugiesisch und bam und zack und bumm. Und ich wurde immer stiller bis dahin, dass ich geheult habe und gesagt, ich dachte, du liebst mich. Und sie sagt, ich liebe dich auch. Ich sage, das ist gut zu wissen, aber es hat sich gerade nicht so angefühlt. Und jetzt sind wir 10 Jahre verheiratet und inzwischen haben wir ein bisschen schon gelernt, wie man miteinander streitet. Aber es ist wichtig, dass man miteinander streitet. Natürlich ist es wichtig, wie man miteinander streitet. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Zum Beispiel erstens, nur Sachfragen, die es wert sind. Das sind Dinge, über die man streitet. Nur Sachfragen, die es wert sind. Wo der nächste Urlaub hingeht, ist keine Sachfrage, die es wert ist. Zum Beispiel. Oder wer Meister wird oder so. Das sind solche Fragen, die sind es einfach nicht wert, darüber zu diskutieren. Beziehungsweise zu streiten. Also Sachfragen, die es wert sind. Zweitens, immer in der Ich-Form reden. Nicht du hast schon wieder oder du könntest mal und so. Nein, ich. Ich wünschte mir, ich hätte gerne oder ich würde mich freuen, wenn oder ich habe das Gefühl, ich habe den Eindruck, ich immer mit ich anfangen, weil sonst fühlt sich das immer gleich an wie ein Schlag. Und das nächste nach einem Schlag ist entweder die absolute Deckung und Wegzug. Ich bin auch Trainer für Selbstschutz, Selbstverteidigung. Oder der Gegenschlag, ja? Der meistens härter ist als der erste. Und dann kommt eins zum anderen und am Ende hat man so ein Wortgefecht, wo man hinterher nicht mehr weiß, worum ging es eigentlich. Und wo steht mir der Kopf oder das Herz. Also deswegen in der Ich-Form reden. Dann seltenst Verallgemeinerungen. Ich würde ja gerne sagen, nie Verallgemeinerungen verwenden, aber dann habe ich ja eine Verallgemeinerung verwendet. Also seltenst. Also nicht sagen, immer lässt du die, was weiß ich was, Autotür offen. Nie hängst du das Klopapier richtig rum auf. Oder was auch immer. Was übrigens keine wertvolle Sachfrage ist. Sondern, also diese Verallgemeinerung weglassen, weil es stimmt ja nicht. Ja, weil manchmal macht man ja Sachen auch mal richtig. Ja? Also keine Verallgemeinerung beim Thema Streiten. Dann nicht immer nur die Sachebene ansprechen, sondern auch die Gefühlsebene. Also sagen, hey, wenn es macht mich traurig, wenn das so oder so. Oder es verunsichert mich, wenn und so. Also diese Gefühlsebene anzusprechen ist wichtig, wenn auch für uns Männer nicht ganz einfach, weil wir haben ja nicht so viele Gefühle, außer Hunger und anderen Gefühlen. Aber es ist wichtig, sein eigenes Herz mal zu prüfen und zu gucken, hey, was macht das jetzt mit mir? Warum bin ich jetzt so sauer? Warum bin ich jetzt so traurig? Warum bin ich jetzt so verunsichert? Warum macht mich das nervös? Oder was auch immer. Und da ganz ehrlich drüber zu reden, das ist so wichtig und so wertvoll. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Es ist blöd, sich zu streiten 5 Minuten, bevor man aus der Tür geht. In der Fahrschule, ich habe letztes Jahr erst den Motorradführerschein gemacht, habe ich gelernt, nicht Motorrad fahren nach einem Streit. Habe ich mir behalten. Weil es einfach nicht gesund ist. Ja? Es ist nicht gut. Also, gucken, wann ist ein guter Zeitpunkt, bestimmte Themen mal anzusprechen. Vielleicht auch mal einen Termin zu vereinbaren, so komisch das auch klingt. Aber zu sagen, hey, lass uns mal dann und dann über dieses oder jenes Thema reden. Vielleicht auch Signale zu verabreden. Also, wenn ich nach Hause komme, dann will ich nicht immer gleich spüren, was da los ist. Sondern wenn meine Frau gerade auf 180 ist, warum auch immer, dann ist es von Vorteil, wenn sie sagt, warte mal ganz kurz, nimm du mal kurz die Kinder, ich gehe mal kurz raus oder was auch immer. Das hilft, damit dann nicht gleich irgendwie eine Bombe explodiert oder so, sondern man erst einmal zur Ruhe kommen kann. Der 7. Punkt ist ganz wichtig, nicht handgreiflich werden. Ich habe es eben ganz kurz gesagt, ich bin Trainer für Selbstschutz, Selbstverteidigung. Ich liebe es, mit Leuten zu trainieren. Letzte Woche habe ich wieder in so einem Vollschutz gesteckt und habe mit meinen Leuten mega draufgehauen und so. Aber sobald ich das Ding ausziehe oder sobald ich aus dem Training komme, ist das vorbei. So, meine Trainingstasche steht zwar manchmal zu Hause rum und meine Kinder laufen da mit dem Messer und dem Tomahawk durch die Wohnung und haben ganz viel Spaß. Aber trotzdem, das, was ich da trainiere, das, was ich da übe, das hat mit meinem Alltag zu Hause nichts zu tun. Sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich hoffe, dass ich es nie einsetzen muss, wenn ich mal auf der Straße unterwegs bin. Aber zu Hause werde ich nicht handgreiflich. Fertig. Muss man nicht weiter erklären. Und nicht in der Öffentlichkeit. Neulich habe ich meine Frau kritisiert, als meine Kinder dabei waren. Und hat meine Frau mich gleich angeguckt und gesagt, musst du das sagen, wenn der Matthäus dabei ist? Ich sage, ja, es tut mir leid. Ich muss das sagen. Nee, aber ich lerne noch dazu. Genau, also nicht, und das war jetzt ja noch nicht in der Öffentlichkeit. Also nicht in der Öffentlichkeit. Streiten lernen. Ist das okay? Darf ich das so sagen? Streitet ihr gerne? Okay. Der Volker hat mich ja vorher gefragt, ob ich ein Thema wüsste, ne? Wie man das Thema nennen kann und so. Soll nicht unbedingt jetzt ganz gleich so klingen wie ein Satz aus der Bibel. Und dann habe ich gesagt, ach, es liegt Segen auf Versöhnungssex. Das wäre doch auch mal so ein Thema. Aber wir sind dann auf ein anderes Thema gekommen. Das ist auch gut. Das nächste ist mir erst dieses Jahr aufgefallen. Ich bin seit 10 Jahren verheiratet. Erst dieses Jahr habe ich mit meiner Frau endlich mal wieder Zeit, also jetzt nicht nach 10 Jahren, wir machen das tatsächlich manchmal zwischendurch auch, aber wir hatten im Sommer mal wieder Zeit, gemeinsam Bibel zu lesen und Andacht zu machen und miteinander zu beten und so. Und hatten so einen kleinen Bibelleseplan von YouVersion, von der Bible-App. Und da ging es gleich am ersten Tag um das Thema, dass Gott mein Schwiegerpapa ist. Und dann habe ich diesen Titel gelesen, Gott ist mein Schwiegerpapa. Und dann kam es bei mir gleich hoch, diese ganzen theologischen Gedanken, ja, Papa, Gott ist immer Papa, Gott ist nie Opa oder Gott ist nie Stiefpapa oder so, sondern Gott ist entweder Papa oder nicht und so. Und dann wollte ich das schon so abtun. Und dann haben wir den Text gelesen und auch dann das Beispiel dazu. Und dann ist mir nochmal ganz neu klar geworden, das stimmt ja. Gott ist mein Schwiegerpapa. Und meine Frau wird immer seine süße, liebe, kleine Tochter bleiben. Egal, wie lange ich mit ihr verheiratet bin. Und Gott ist mein Schwiegerpapa. Und es macht was mit mir. Das macht was mit der Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe an manchen Stellen. Ich komme noch mal ganz kurz auf das Stichwort Treue zurück. Das ist schade, dass im Deutschen das Lied "Pass auf, kleines Auge, was du tust" so fies klingt. Im Englischen klingt es besser im Original, weil da heißt es nicht, das heißt im Deutschen auch nicht, aber es klingt so ein bisschen so, der böse Polizistengott, der schaut auf dich und wenn du was Falsches tust, dann haut er dir auf die Finger. Im Englischen heißt es, der liebe himmlische Vater schaut auf dich. So. Natürlich schaut Gott dich an mit Augen der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit. Das tut er. Und das tut er selbst dann, wenn du dich nach einer anderen Frau rumdrehst. Aber er schaut dich an mit Augen der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit. Und wenn du dich nach einer anderen Frau rumdrehst, dann steht er da und sagt, mein Lieber, du bist mit meiner Tochter verheiratet. Puh, ja, du hast ja recht. Ich bin mit deiner Tochter verheiratet. Danke für diese Erinnerung. Ich wünsche mir, dass wir das vielleicht ganz neu begreifen, dass Gott nicht nur mein Gott ist, der mir immer zur Seite steht und der für mich da ist. Nein, der steht meiner Frau zur Seite und er ist für sie da. Und die Tochter ist für den Papa was ganz Besonderes. Wenn meine Jungs aus dem Kindergarten oder mein Großer aus dem Kindergarten kommt, dann ist es für mich lustig zu fragen, na, wie war es im Kindergarten und so, hast du die Tabea wieder gesehen? Damit ziehen wir immer die Mama auf, weil Mama immer sagt, hey, ich bin doch da und so und ich bin doch die Frau in deinem Leben. Und der Matthias sagt, ja, ja, ja. Wenn meine Tochter nach Hause kommt, die frage ich nicht nach Kerlen. Weil ich heute schon weiß, wenn da mal einer auf der Tür steht, der tut mir heute schon so leid. Echt, dieser arme Kerl. Ja, also, das tut mir, das ist so. Und für Gott ist es doch ganz genauso. Gott ist ein eifernder Gott. Und er liebt dich als seine Prinzessin. Und er steht mega auf dich. Und für ihn bist du mega, mega wertvoll. Und wie es behandelt dich einer schlecht, dann gnade ihm Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Guck mal, wir müssen eines Tages, steht in der Bibel, alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das klingt ganz krass, ne? Aber so ist es. Eines Tages werden wir alle vor Gottes Thron stehen. und Gott wird Gericht halten. Und Gericht heißt nicht nur Himmel oder Hölle, sondern Gericht heißt das Leben angucken und gucken, wie habe ich es gelebt. Und da wünsche ich mir das. Natürlich steht uns da Gott auch zur Seite in Form von Jesus. Und Jesus ist unser Anwalt und der tritt für uns ein und sorgt für unser Recht und für unseren Freispruch, dadurch, dass er ihn schon längst bewirkt hat. Und trotzdem stehen wir vor diesem Thron. Und Gott wird unser Leben anschauen. Und ich wünsche mir, dass es ein Leben ist, wo Gott sagt, hey, du hast echt gekämpft. Du hast dir echt Mühe gegeben. Gut, manchmal bist du gestolpert und hingefallen, aber das gehört dazu. Aber du bist auch wieder aufgestanden. Und du hast daraus gelernt. Und auch Niederlagen sind Dinge, die uns stärker machen und aus denen wir lernen. Und die uns helfen zu reifen und zu wachsen. Also, genau, Gott ist auch Schwiegerpapa. Und das Letzte, weil wir jetzt gerade schon die ganze Zeit bei Gott sind, das steht in Philippa. Und da steht, einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich möchte aber gerne noch ganz kurz ein paar Verse da drumherum dazu lesen. Das ist im Neuen Testament. Gestern war es noch da. Hier. Da geht's um das Leben in der Gemeinschaft mit Christus eigentlich. Und da steht, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und das ist für mich eine Herausforderung in meiner Ehe. Auch in meiner Gemeinschaft, in meiner Gemeinde, da wo ich lebe, aber eben auch in meiner Ehe. Das ist ja so die kleinste Zelle meiner Gemeinde, weil das Reich Gottes beginnt zu Hause. Und da das zu leben, das ist für mich spannend und herausfordernd. Ich bin heute mit dem Motorrad hier, weil meine Frau das lebt. Weil sie meinen Wunsch höher achtet als ihren. Als ich ihr gesagt habe, ich würde so gerne Motorradführerschein machen, damals hatten wir nur ein Kind, nämlich den Matthäus, sagte sie, ja, wenn der Matthäus 18 ist, können wir das drüber reden. Als er 18 Monate war, habe ich gefragt, wie sieht's aus? Und dann sagte sie, ich meinte eigentlich Jahre. Und dann hat sie mir vorletztes Jahr zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für die erste Fahrstunde. Und eine Woche später haben wir erfahren, sie ist mit dem dritten Kind schwanger. Und heute sind unsere Kinder 5, 3 und 1 und ich darf Motorrad fahren und habe ein Motorrad gesucht und im Internet geguckt und so und bei ganz vielen Anzeigen stand dabei, wegen Nachwuchs abzugeben. Und ich dachte, ich bin irgendwie in die andere Richtung unterwegs. Ja, die verkaufen alle ihre Motorräder, weil sie Kinder kriegen und ich kriege ein Kind und kaufe mir eins. Weil meine Frau mich an dieser Stelle höher achtet als sich selbst. Und da bin ich herausgefordert, natürlich auch für mich zu überlegen, lebe ich nur auf ihre Kosten? Lebe ich nur so, dass ich mein Leben genieße und achte nur auf mich selbst? Oder achte ich auch auf das, was ihr dient? Das Ziel wäre zu sagen, ich verkaufe das Ding wieder. So, ne? Dann würden wir uns betteln im Sinne von, wer achtet jetzt den anderen höher als sich selbst? Aber vielleicht gibt es einen anderen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, da achte ich sie höher als mich selbst und ihre Wünsche. Wir sind jetzt gerade umgezogen in ein Häusle, weil Leute aus der Gemeinde gesagt haben, Mensch, ihr habt jetzt 3 Kinder, wird es noch nicht langsam zu klein in eurer 3-Zimmer-Wohnung? Mir war es nie zu klein, aber ich bin auch nicht so oft zu Hause. Sie schon, mit 3 Kindern. Und sie hat es gemerkt, dass es langsam zu klein wurde. Und ich hätte gerne mir diese ganze Arbeit erspart, mit dem Renovieren und Umziehen und dem ganzen Theater und Gedöns. Und jetzt sind wir seit einem Jahr da drin und das Haus ist immer noch nicht fertig und so. Aber mir ist es wichtig, da manchmal nachts bis um 2 Uhr zu stehen und noch irgendwas zu streichen und fertig zu machen, weil ich will, dass es für sie und die Kinder schön ist. Und dann verzichte ich auf Dinge, die vielleicht auch mal dann in dem Moment wichtig oder wertvoll wären. Und so ist das. In der Ehe geht es nicht darum, dass ich den anderen runterdrücke und mich über ihn stelle, weil zum Runterdrücken brauche ich nicht so viel Kraft. Zum Hochheben brauche ich wesentlich mehr Kraft. Meine Frau runterzudrücken, das geht. Aber sie hochzuheben, und das hat nichts mit ihrem Gewicht zu tun, das ist ganz schön schwierig und das ist herausfordernd und das kostet Kraft. Aber je mehr ich das tue, ihr denkt wieder an meinen Fitnessraum und an die Hantel, je öfter ich das tue, desto stärker werde ich. Und desto inniger, desto tiefer wird unsere Liebe und unsere Ehe. Ich komme zum Schluss. Diese 7 Punkte hatten wir eben. Und jetzt sagst du vielleicht, ich bin noch gar nicht verheiratet. Dann gilt es für dich ganz einfach für dich als Mensch und ich hoffe in deine Beziehung zu Gott. Die solltest du haben, weil die brauchst du. Und wenn du so Beziehung mit Gott lebst, nämlich Nummer 1 ist eine heilige Entscheidung. Ich muss nicht ständig darüber nachdenken, ob ich hinter die Entscheidung zurückgehe, dass ich an Gott glaube. Ich habe die Entscheidung getroffen, als ich im jungen Alter war. Ich habe gesagt, Jesus, ich will an dich glauben, ich will mit dir leben. Und ich muss nicht ständig überlegen, gibt es vielleicht noch eine andere Religion, die ein bisschen besser zu mir passt. Buddhismus ist auch ganz nett. Nee, ich habe das so entschieden. Und ich überlege da nicht ständig drüber nach. Wäre auch schon ziemlich blöd, da wieder wegzugehen. Zeit, ich buchstabiere das, Zeit. Auch in meiner Beziehung zu Gott. Ich muss gucken, hey, was ist meine persönliche stille Zeit? Wo tanke ich auf? Wo kann ich von Gott lernen? Wo kann er mich prägen mit Treue? Wo kann er mich prägen mit Vergebung? Wo kann er mich prägen mit seiner Liebe, die so viel größer, so viel tiefer ist als meine menschliche Liebe? Wiederholungen. Einmal Lukas lesen reicht nicht. Ich will es wieder und wieder und wieder lesen, damit ich weiß, was da drin steht. Und nicht nur sagen kann, ich bin ein guter Christ, ich habe es mal gelesen. Nein, Wiederholungen sind so wichtig, weil je öfter ich es tue, desto mehr, desto stärker werde ich, desto mehr prägt mich das, desto mehr kann ich widerstehen gegen all diese ganzen Anfechtungen und Herausforderungen des Alltags. Ein klares Ziel, und das habe ich, ihr Lieben, ich freue mich auf den Himmel. Und wie ich mich auf den Himmel freue. Ich weiß nicht, ob man im Himmel Motorrad fahren kann oder Fußball spielen oder was auch immer, oder ob man nur Lobpreis macht, in Anführungszeichen. Aber ich freue mich auf diese Gegenwart Gottes mit so vielen Leuten gemeinsam in der Ewigkeit zu sein, wo es keinen Schmerz und kein Leid und keine Tränen und sowas alles gibt, sondern wo wir einfach nur da sind, wo wir hingehören, nämlich in der Gegenwart Gottes. Ach, was ein cooles Ziel, ich freue mich darauf. Die Treue zu haben Gott gegenüber. Streiten zu lernen. Es gibt in der Bibel Leute, die immer wieder mit Gott gestritten haben. Ja, und das ganz ehrlich. Und das dürfen wir auch mit Gott. Wir dürfen mit Gott auch ganz ehrlich hadern und sagen, Herr, momentan kann ich es nicht glauben, dass du auferstanden bist. Und trotzdem bleibe ich dabei, wie der Thomas zum Beispiel, ja, der mit den Jüngern 8 Tage lang zusammen war. Die hatten ihn schon gesehen, haben mega gefeiert. Er saß in der Ecke und hat gesagt, ich kann es nicht glauben. Und trotzdem ist er dabei geblieben und hat nicht das Weite gesucht, sondern er ist dabei geblieben. Mein Schwiegerpapa, genau, das ist ganz klar, das hat sowieso was mit Gott zu tun, er ist mein Papa. Und ich möchte Gott gerne höher achten als mich selbst, weil ich weiß, dann gelingt mein Leben. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mann und Frau geschaffen hast. Ich danke dir, dass du Ehe gestiftet hast. Ich danke dir, dass wir einander so erleben dürfen. Das ist nicht immer leicht, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir so immer wieder einander auch mal reiben oder was auch immer. Schwierigkeiten haben in der Kommunikation, in der Sprache, im einander verstehen, Herr. Und trotzdem liegt da so ein Segen drauf. Und das ist so was Wunderbares. Ich danke dir für die Ergänzung, für die Hilfe, die du uns gegenseitig schenkst. Für das füreinander Dasein, das Zusammenstehen, das Zusammenhalten, Herr. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir auf dich schauen, ganz viel Gutes lernen können. Für unsere Ehe, für unser Leben, für uns selber, Herr. Und ich bitte dich einfach, jetzt heute hier für die Ehen, die da sind, für die Ehepartner, Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine starke Ehe haben zu wollen, daran, ja, uns da wirklich reinzuknien und bereit zu sein, da zu investieren und dann auch zu erleben, wie die Ehe gestärkt wird. Ich bitte dich für die Singles unter uns, Herr, dass du ihnen eine Sehnsucht schenkst nach dir, nach mehr Tiefe, nach mehr Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns einen Menschen an die Seite stellst. Ein Ehepartner, der von dir kommt, Herr, der dich lieb hat, der seine Wurzeln in dich geschlagen hat und von dir her weiß, was Liebe, Treue, Vergebung ist, Herr. Und dass wir das erleben dürfen, das bitte ich dich. Und Herr, ich freue mich auf das Ziel, eines Tages bei dir zu sein und in der Ewigkeit anzukommen. Amen.